Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 55. Oder Kälte. Es klingt irgendwie paradox. Aber natürlich wissen wir seit langem, dass die Erderwärmung zunehmend auch extreme, überraschende Kälte mit sich bringt. Schnee, Eis, extrem niedrige Temperaturen. All das wird uns in den nächsten Jahren häufiger erwarten. Ereignisse wie der Wintersturm in großen Teilen der USA etwa.
The major winter storm is impacting millions of Americans as it brings bitter cold temperatures, blizzard conditions and flooding to much of the country.
Oder das Schneechaos in Bayern vor 14 Tagen, über das hier die Tagesschau berichtet.
In Bayern sorgen starke Schneefälle derzeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Polizei und Räumdienste sind im Dauereinsatz. Es kam zu zahlreichen Unfällen.
Darum soll es in unserer letzten Folge in diesem Jahr um Kälte gehen. Welche Kälte? Nicht um das Schneechaos und auch nicht um die Temperaturen um 0 Grad, die wir uns zu Weihnachten erhoffen, damit wir endlich mal wieder weiße Weihnacht feiern können. Es geht um die richtige Kälte. Arktische Kälte und die Kälte im Weltall und auf der Oberfläche des Mondes. Darum, was sie mit dem Körper macht und wie wir uns vor ihr schützen können. Also, zieht euch besser warm an. Jemand, der wirklich Erfahrung mit dem Leben und Arbeiten in eisiger Kälte hat, ist Markus Rex, Expeditionsleiter der Mosaik-Mission. Deren Crew aus 17 Ländern hat sich zusammen mit dem Forschungsschiff Polarstern im Oktober 2019 für ein Jahr im ewigen Eis der Arktis einfrieren lassen. Warum? Um die Auswirkungen des Klimawandels auf eine Region zu erforschen, zu der man im Winter schlicht nicht vordringen kann. Am Nordpol herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Allerdings im Sommer. Im Winter werden es bis zu minus 40 Grad.
Ich liebe die Kälte, ich liebe das Eis, ich liebe diese trockene, klochende, kalte Luft, die sich gar nicht so kalt anfühlt. Ich muss sagen, so minus 3 Grad bei einem feuchten Dezembertag fühlt sich beißender an als die ganz super trockene, kalte arktische Luft bei minus 30 Grad. Natürlich, wenn es deutlich unter minus 30 geht, wenn es minus 40 oder darunter sind und wenn dann noch ein bisschen Wind geht, da muss man schon sehr wissen, was man tut. Man muss dann richtig ausgerüstet nach draußen gehen, um auch sicher zu sein, damit man sich keine Erfrierungen holt.
Wenn man bei minus 40 Grad längere Zeit lebt und arbeitet, wie empfindet man dann denn relativ wärmere Temperaturen?
Sie empfinden minus 18 Grad, wenn die Sonne gerade aufgegangen ist und ihnen die Sonne ins Gesicht scheint und es sind plötzlich laue minus 18 Grad. Dann macht jeder die Jacke auf und meint, die Vögel zwitschern zu hören, die es natürlich nicht gibt. Das empfinden sie als frühlingshaft. Im Hochsommer, wenn es wirklich um die 0 Grad sind und es überall plätschert und rinnt und flüssiges Wasser überall auf der Eisoberfläche lang rinnt, sich ganze Seenlandschaften auf der Eisoberfläche ausbilden und Flussläufe auf dieser Eisoberfläche. Das fühlt sich an wie Hochsommer. Es ist richtig warm. Wir brauchen ja aus Sicherheitsgründen trotzdem immer noch unsere auftriebverursachenden, praktisch wie Schwimmwesten, auch funktionierenden Anzüge, die recht warm sind. Dann ist wirklich Schwitzen das viel größere Problem als Frieren.
Ich wollte gerne wissen, kann man trainieren, Kälte besser auszuhalten? Das habe ich Arzt und Medizinjournalist Magnus Heyer gefragt. Disclaimer an dieser Stelle, er ist mein Partner in unserem wöchentlichen Podcast Das Gehirn und der Finger.
Es gibt tatsächlich sehr kleine Untersuchungen, die festzustellen glauben, dass man dieses Toleranzfenster, dieses Fenster, in dem man eben weder schwitzt noch friert, als Individuum durch Training erweitern kann. Also dass man tatsächlich trainieren kann, erst später anzufangen zu frieren und sich dann entsprechend bei etwas kühleren Temperaturen wohlzufühlen. Auch nicht dadurch, dass man was überzieht, sondern wirklich, obwohl es im Kern des Körpers kälter wird.
Wie erkennt unser Körper überhaupt zu niedrige Temperaturen?
Also wir haben eine Art Temperatursensor. Also wir spüren Temperaturen auf der Haut, wir spüren Temperaturen an einigen Stellen. Aber der zentrale Sensor, den wir haben für Temperatur, ist der Hypothalamus, tief im Gehirn. Der misst die Bluttemperatur. Und ein Teil des Hypothalamus reagiert, also im vorderen Hypothalamus, der reagiert auf Wärme. Wenn es zu warm wird, dann beginnt er ein Notfallprogramm kühlen. Und der hintere Teil des Hypothalamus ist zuständig für Kälte. Wenn das Blut zu kalt wird, dann geht von dem eine Befehlskaskade aus im Sinne von Zittern. Es muss mehr wärmer werden. Und dieser Temperatursensor, genau der ist der, der dann die Befehle gibt, jetzt zu reagieren. Und der gibt diese Befehle eben deutlich später. Das heißt nicht, dass das Herz, das Hirn oder andere Organe robuster wären, sondern das Signal, die Temperatur jetzt auszugleichen, kommt einfach später. Das ist offensichtlich eine Frage des Trainings.
Übrigens, weil wir den Hypothalamus nicht einfach auslesen können, aber trotzdem gerne die Kerntemperatur des Körpers überwachen möchten, wurden während der Cosmic-Kiss-Mission von Matthias Maurer Experimente mit einem neu entwickelten Gerät durchgeführt, über das wir in diesem Podcast auch schon gesprochen haben. Hans-Christian Gunger, Leiter des Zentrums für Weltraummedizin der Charité Berlin.
Das muss man sich vorstellen wie so ein Stirnband. Ja, so ein Stirnband wie beim Tennisspielen, ein bisschen breiter. Und in diesem Stirnband haben sie einen Messsensor eingebaut, der jetzt den Wärmefluss vom Kopf in diesen Messsensor entsprechend aufnimmt. Und aus diesem Wärmefluss, der da entsteht, weil der Körper hat ja normalerweise eine Temperatur im Kopf von 37 Grad, daraus kann man sozusagen ermitteln, wie die Temperatur im Kopf ist, ohne dass man jetzt in den Kopf hinein muss. Ja? Oder in andere Körperöffnungen, was normalerweise gerade so eine Temperaturmessung des Körperkerns schwierig macht. Man muss nicht unterscheiden, es gibt den Körperkern, das ist sozusagen Gehirn, Herz, Lunge, Leber. Da haben sie eine Temperatur von 37 Grad und nach außen hin wird das immer ein bisschen kühler. Aber uns interessiert insbesondere diese Temperatur im Gehirn und in diesen zentralen Organen.
Ab welcher Körpertemperatur wird es für uns denn wirklich richtig gefährlich?
Wirklich tödlich sind Temperaturen so ab 20 Grad und drunter. Da kriegst du Herzflimmern, Herzkammerflimmern und dann ist es wirklich vorbei. Du verlierst vorher das Bewusstsein, aber tot gehst du erst bei diesen Temperaturen, dann aber eben wirklich.
Wer jetzt meint, man könnte unterkühlte Menschen einfach so wieder aufwärmen, weit gefehlt. Markus Rex.
Obacht mit dem Warmmachen von Leuten, die ins Wasser gefallen sind. Es kann dabei, man nennt das den sogenannten Bergungstod, das ist etwas, womit man sich sehr gut auskennen muss. Menschen, die an Unterkühlung leiden, daraus schwere Unterkühlung erlitten haben, die darf man nicht einfach mal so eben warm machen. Das muss ganz gekonnt mit warmer Luft von einem Arzt im Krankenhaus vorgenommen werden.
Für die Expedition zum Nordpol bedeutete das?
Wir waren weit außerhalb der Reichweite von Hubschraubern oder auch Flugzeuge konnten uns nicht erreichen. Das heißt, wir mussten mit allen mit Bordmitteln umgehen können. Und deswegen haben wir natürlich auch ein kleines Krankenhaus an Bord mit immer einem Mediziner, der ist von der Grundausbildung her immer Chirurg, damit er Operationen durchführen kann. Hat Zusatzausbildung in vielen weiteren Bereichen, der sich dann eben auch damit auskennt, wie man zum Beispiel unterkühlte Leute sehr sicher wieder aufwärmen kann, ohne dass sie dabei dann plötzlich den Herzstillstand erleiden. Aber natürlich auch mit jeder anderen Art von Unfällen, die unter solchen herausfordernden Bedingungen auf dem Eis natürlich mal stattfinden können.
Die Raumanzüge, mit denen Astronauten EVAs unternehmen, sind weiß, wie jeder weiß. Haha. Und haben im Inneren ein Kühlsystem. Denn es ist gar nicht so einfach, Wärme im All wieder loszuwerden. Nur die Hände der Weltraumspaziergänger werden ab und an sehr kalt, darum sind in den Handschuhen Heizungen verbaut. Im Prinzip werden die Raumanzüge für die kommenden Mondmissionen ganz ähnlich aufgebaut sein. Und für alle, die die dunkelgrauen Prototypen der Artemis-Anzüge gesehen haben, aller Wahrscheinlichkeit nach werden die finalen Raumanzüge dann wieder vollständig weiß sein. So jedenfalls sieht die optimale Ausrüstung für irdische Kälte aus.
Viele Schichten, das dauert auch ein Weilchen, bis man die angezogen hat. Denn man ist immer am flexibelsten unterwegs, wenn man viele Schichten übereinander hat. Auch im Winter ist Schwitzen bei schwerer Arbeit durchaus ein schweres Problem, denn wenn man einmal feucht geworden ist, wird es danach umso kälter. Deswegen muss man immer Schichten zum Aufmachen und wieder Zumachen haben. Das geht los mit einer langen Unterwäsche natürlich. Ich bevorzuge tatsächlich ganz klassisch Wolle. Ich finde das am wärmsten, am angenehmsten. Dann dünnere Wollschichten da noch oben drüber. Dann kommt nochmal so ein Thermo-Innenliner und darüber dann ein richtiger Thermoanzug, der noch ein paar andere Funktionen hat, der auch Auftrieb gibt, wenn man doch mal durch irgendeinen Riss im Eis ins Wasser fallen sollte. Dazu muss man natürlich dann Hände, Kopf und Gesicht mit Gesichtsmasken schützen.
Schichten scheinen also das Mittel der Wahl zu sein. So etwa schützt man in der Arktis Kopf und Hände, erklärt Verena Mohaupt von der Abteilung Logistik und Forschungsplattform des Alfred-Wegener-Instituts. Sie hat über 3 Monate das Thema Logistik und Sicherheit auf der Polarstern betreut.
Man hat dann halt den dünnen Buff und nochmal so einen extra Schlauchschal und dann noch so einen größeren drüber und meist irgendwie 2 Lagen Mützen und so Fingerlinge sind ganz wichtig, weil sobald man irgendwas anfasst oder auch die dicken Handschuhe auszieht, also man kann mit bloßer Haut da dann irgendwie wenig machen, aber dann hat man halt so dünne Handschuhe, Fingerlinge, mit denen man weiterhin arbeiten kann, weil das geht mit den dicken Dingern wiederum nicht.
Mit Mützen und Handschuhen ist das aber noch nicht getan.
Polarkleidung, das ist Standard. Dann war aber da der Punkt, wir arbeiten aber viel auf dem Meereis und wir arbeiten nicht auf dem Meereis nur im Sommer, sondern auch im Winter. Also eine Frage war zum Beispiel, was kann man da für Kleidung anziehen? Inwieweit muss man sich gegen Untergehen, Nasswerden schützen? Dann gibt es da verschiedene Anzüge, es gibt so Überlebensanzüge, Schutzanzüge, die sind so Trockenanzüge. Da wird man gar nicht nass. Das ist so was, wenn man auf kleinen Booten bei schlechtem Wetter unterwegs ist oder so. Oder was wir auch an der Station auf Spitzbergen in die kleinen offenen Booten anziehen. Wenn man da auch im 2 Grad kalten Wasser ist, da kann man mehrere Stunden überlegen. Die sind aber überhaupt gar nicht cool, wenn es Minusgrade hat, weil das sind meistens noch so Gummistiefel, dann nicht mal noch mit Stahlkappe und dann erfriert man nicht im Wasser, aber man kriegt Erfrierungen überall anders. Okay, was gibt es noch für Möglichkeiten? Irgendwie Anzüge, die, wenn man ins Wasser fällt, schon größtmögliches Überleben garantieren, aber die auch möglichst warm halten, solange man eben nicht im Wasser ist, weil das ist ja beim tiefsten Winter eigentlich der Normalfall.
Jetzt könnte man meinen, wenn man endlich die richtige Ausrüstung gefunden hat, dann ist die Sache erledigt, aber weit gefehlt.
Einmal muss es funktionieren. Das ist natürlich für uns als Wissenschaftler erstmal die Hauptvoraussetzung. Es gibt noch eine weitere. Das Schiff ist hält unter der deutschen Flagge. Das heißt, es ist deutsches Staatsgebiet. Es arbeitet unter einem deutschen Rechtsrahmen und alle von dem Schiff logistisch abhängigen Operationen auf dem Eis unterliegen auch dem deutschen Rechtsrahmen. Es muss also auch noch für diese Temperaturen offiziell nach DIN-Norm zertifiziert sein, aber sobald es sich um sicherheitsrelevante Ausrüstung handelt. Und da winkt es an, schwierig zu werden. Es gibt alles, aber man muss davon dann auch mit unseren Ausrüstungspartnern zusammen sehr viele Entwicklungen machen, um dann da noch, was auch offiziell erlaubt ist.
Das heißt, die Dinge brauchen eine Qualifikation. Moment mal, kennen wir das nicht irgendwoher?
Da haben wir einen ähnlichen Ansatz wie bei der benannten Raumfahrt. Natürlich, wir sind sehr konservativ. Wir können nicht das neueste, noch unerprobte Zeugs mitnehmen. Denn wenn es unterwegs den Geist aufgibt, aber für uns lebensnotwendig ist, dann haben wir ein echtes großes Problem. Wir setzen eher auf die robuste alte Technik, von der wir wissen, dass sie unter solchen Bedingungen auch funktioniert. Wir brauchen zum Beispiel ja Schneemobile, also Skidus, mit denen wir uns über die Eisoberfläche bewegen können. Wir hatten 8 Stück dabei und da haben wir ganz bewusst 4 der ganz, ganz alten Zweitakter-Modelle genommen, von denen wir wissen, dass sie auch unter solchen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Die etwas hochgezüchteteren, neueren, elektronisch gesteuerten 4-Takter sind schön, wenn es nicht minus 40 wird. Aber danach wird es dann noch etwas schwierig mit diesen Modellen.
Und noch etwas hat mich an die Raumfahrt erinnert. Die Versorgung mit Proviant. Wenn die AstronautInnen ihre Leibspeisen vorzeitig aufessen, dann sind sie eben weg. Denn an Bord der ISS gibt es keinen Supermarkt. Und an Bord der Polarstern auch nicht.
Das sind für sich genommen hochkomplexe Logistikoperationen für Polarlogistik. Vieles, was wir da gemacht haben, ist zum ersten Mal so durchgeführt worden, hat wirklich die Rekorde der Polarforschung gebrochen. Wir haben das Schiff als letztes nochmal im Februar mit einer Versorgungsexpedition erreicht. Danach wird dann das Eis bis Juni etwa so dick, dass es nicht durchbrechbar ist. Und diese Versorgungsexpedition für sich selber hat Maßstäbe gesetzt. Das geht nicht mit einem Eisbrecher alleine, denn ein Eisbrecher kann sich zwar bis zur Polarstern in wochenlanger Fahrt durchfräsen. Wir haben dann etwa 20 Kilometer Fortschritt pro Tag gemacht. 20 Kilometer pro Tag bloß. Dabei verbraucht er aber so viel Treibstoff, dass er gar nicht genügend Treibstoff hätte, den Rückweg wieder zu schaffen aus dem Eis. Wir mussten also diesem Eisbrecher einen weiteren Eisbrecher entgegenschicken, der diesen auf dem Rückweg an einem genau berechneten Punkt im Eis getroffen hat. Dort haben die nochmal Treibstoff ausgetauscht, genau so berechnet, dass hinterher dann beide Eisbrecher auch wieder genügend Treibstoff hatten, um aus dem Eis auch wieder rauszukommen. Das ist also alles nicht ganz einfach. Da braucht man schon wirkliche Experten in der Polarlogistik, um sowas zu planen.
Die Polarforscher des Mosaikprojekts haben an Bord ihres Schiffes gelebt. Na klar. Und für die Artemis-Mission ist zunächst eine Unterbringung der Astronautinnen und Astronauten in Habitat-Modulen geplant. Aber besonders spannend finde ich die Möglichkeit, eines Tages die Lava-Tunnelsysteme zu besiedeln, die es auf dem Mond gibt. Ich weiß, das klingt wie Science-Fiction, es ist aber Science. Das erklärt uns Roy Lichtenheld vom Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik des DLR. Er baut Rover, die eines Tages die Lavatunnel erkunden sollen und kam schon in einer unserer Mondfolgen zu Wort.
Man hat schon seit vielen Jahren eigentlich sogenannte Pit Crater gesehen. Das sind so schachtartige Vertiefungen im Mondboden, wo man sich zunächst erstmal nicht ganz erklären konnte, wo die herkommen. Dann wurde mit weiteren Messungen, da man erstmal mit den Orbitern nur senkrecht auf die Oberfläche schauen kann, überprüft, kann man das vielleicht kippen, hat dann schon mal gesehen, okay, da unten könnte es wirklich weitergehen. Und es gab dann auch Messungen mit bodenpenetrierendem Radar, die dann dazu geführt haben, dass man da wirklich gesichert sagen konnte, es gibt Tunnelsysteme und man erkennt es auch ganz gut an den Einsturzstrukturen, wo dann im Endeffekt solche Tunnelsysteme einfach nicht mehr intakt sind, dass es dort Tunnelsysteme gibt, beziehungsweise zumindest gegeben haben muss. Ganz hundertprozentig sicher kann man es natürlich immer erst sagen, wenn man wirklich dort war.
Dann heißt es also nichts wie hin. Vor Ort müssen wir dann nur noch diese Tunnelsysteme nutzen oder erweitern?
Es ist natürlich so, dass man sicherlich während des Baus erstmal das nimmt, was man dort vorfindet und entsprechend provisorisch sozusagen so abändert, dass ein Überleben für den Menschen möglich ist. Aber wie gesagt, es gibt auch durchaus Studien, die diese Tunnelanlagen dann entsprechend verändern, dort größere Räume schaffen, dann Strukturen nutzen, um das Tageslicht von der Oberfläche einzufangen, nach unten in die Tiefe weiterzuleiten und dort sozusagen vertikale Farmen an den Wänden aufzubauen, um im Endeffekt auch Lebensmittel anzubauen. bauen zu können und Sauerstoff zu erzeugen.
Außerdem helfen Lavatunnel gegen die kalten Mondnächte.
Solche Lavatunnel haben immer auch eine strahlenabschirmende Wirkung und könnten somit als Habitate für bemannte Missionen oder gar Mondbasen dienen. Man hat dann auch den Vorteil, dass im Endeffekt dort auch die Temperaturen gleichmäßiger sind als in der Oberfläche. Wir haben ja auf dem Mond sehr, sehr große Schwankungen von über 100 Grad zwischen Mondtag und Mondnacht. Das wäre dann im Endeffekt, je nachdem, wie weit man in diese Tunnelsysteme reingeht, immer gleichmäßiger und dann so grob um den Gefrierpunkt.
Schwankungen um 100 Grad, die gibt es in der Arktis nicht. Dafür ist es dort sehr lange sehr dunkel.
Also ich habe ganz fasziniert, das ist ein halbes Jahr lang stockduster. Also wirklich von dem halben Jahr, vielleicht am Anfang zwei Wochen und am Ende zwei Wochen, wo sie mittags ein bisschen noch Tageslicht am Himmel sehen. Ansonsten sind es 5 Monate absolute Schwärze. Brillant schwarz, harte Kontraste zwischen den weißen, in der Licht der Stirnlampe im Vordergrund aufleuchtenden Eisstrukturen und der absoluten, undurchdringlichen, brillanten Schwärze dahinter. Das stimuliert eher. Das ist gerade kein grauer Novembertag. Das ist nichts Niederdrückendes. Jeder, der da draußen in dieser absurden, dunklen, tiefgefrorenen Welt unterwegs ist, hat jeden Tag Erlebnisse und Eindrücke, die kein anderer Mensch auf diesem Planeten sammeln kann. Und dessen ist sich jeder bewusst und das macht einen enthusiastisch. Das ganze Team ist eigentlich eher gefrillt und enthusiastisch durch diese sehr ungewöhnlichen äußeren Bedingungen.
Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese eine Zuschauerfrage in der Nacht zur ersten Mondlandung.
Haben Raumfahrer Waffen bei sich für interplanetarische Wesen?
Die Antwort ist klar, nein, denn es gibt keine. Aber am Nordpol gibt es, sagen wir, planetarische Wesen.
Die Zentralarktis ist Lebensraum des Eisbären. Die waren da vor uns. Wir haben natürlich versucht, die Tiere so wenig wie möglich zu stören. Aber sie sind sehr neugierig. Das heißt, sie kommen da rein, um mal zu gucken, was wir da machen. Und Eisbären sind leider eine der wenigen Tierarten, die Menschen, wenn sie hungrig sind jedenfalls, tatsächlich einfach als Futterquelle, als jagdbare Beute ansehen. Das heißt, ein sehr ausgefeilter Eisbärschutz ist absolute Voraussetzung dafür, dass man da sicher arbeiten kann auf dem Eis. Geht los mit Wärmebildkameras, mit denen wir den Horizont beobachtet haben, mit Stolperdrähten, die Leuchtraketen ausgelöst haben, wenn da jemand gegengekommen ist. Bis dann zur letzten Instanz, dass jedes Team, welches auf dem Eis arbeitet, einen Menschen aus ihrer Mitte bestimmt, der für 2 Stunden das Gewehr zur Selbstverteidigung übernimmt, sich irgendwo auf einen erhöhten Punkt stellt und im Licht der Stirnlampe die Umgebung ständig absucht, ob sich da in der Dunkelheit ein Eisbär anpirscht. Wir haben durchaus kritische Annäherungen gehabt. Allerdings konnten alle Situationen so aufgelöst werden, dass wir durch das Verschießen erstmal von Blitzknallmunition den Eisbär soweit irritieren konnten und abschrecken konnten, dass wir ausreichend Zeit gewonnen haben, die Menschen alle aus der Gegend zu evakuieren, sodass wir nie scharf auf einen Eisbären schießen mussten. Das wäre eine Tragödie. In der gesamten Geschichte des Alfred-Wegener-Instituts, des Deutschen Polarforschungsinstituts im Übrigen, musste noch keiner unserer Mitarbeitenden jemals scharf auf einen Eisbären schießen.
Das sind ja gute Nachrichten. Apropos gute Nachrichten. Als es um die richtige Kleidung für Arbeiten am Nordpol ging, haben wir auch über das Albtraum-Szenario gesprochen, in das eiskalte Wasser am Pol zu stürzen. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden, so gut es geht. Aber aus der Abteilung Wunder der Wissenschaft oder vielleicht auch besser Wunder des menschlichen Körpers gibt es dazu eine Geschichte, die ebenfalls Hoffnung macht. Magnus Heyer.
Eine im Jahre 1999 29 Jahre junge schwedische Ärztin, Anna Bergenholm, die war mit 2 Freunden auf einem Ausflug und ist dann irgendwo in Schweden im Winter in einen kleinen Fluss eingebrochen und hatte sich unter dem Eis so verkantet, dass ihre Freunde sie nicht rausbekamen. Dann kühlte sie immer weiter aus, dann wurde sie bewusstlos und dann setzte ihr Herz aus. Die Freunde bekamen sie nicht raus. Die haben dann einen Notruf abgesetzt und die kamen dann auch irgendwann. Fakt ist, dass die Frau, als sie aus dem Wasser geholt wurde, eine Körperkerntemperatur von 13,7 Grad hatte. Also sie war klinisch tot zu dem Zeitpunkt. Aber in diesem Fall war es so, dass die sie begleitenden Ärzte den richtigen Notruf abgesetzt haben und dass dann eben ein Hubschrauber kam und nach erst 3 Stunden hat man sie rausgeholt, hat sie reanimiert, hat sie langsam erwärmt, hat ihr Sauerstoff gegeben und das Erstaunliche ist, sie wurde wieder wach, sie wurde wieder normal und sie arbeitet auch heute wieder als Ärztin. Diese Frau hat einen klinischen Tod 3 Stunden lang überlebt. Das Irre an dieser Geschichte ist die Tatsache, dass es zeigt, wenn die Temperatur sinkt, geht der Stoffwechsel runter. Und 13,7, wie gesagt, der absolute Rekord in der Menschheitsgeschichte, hat den Stoffwechsel im Gehirn so runtergefahren, dass sie diese 3 Stunden ohne Sauerstoff überlebt hat.
Ich wünsche euch jedenfalls, dass ihr die Feiertage wohlig und warm übersteht. Wir hören uns wieder in 2024. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.